Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Vorhin hatte ich ja schon die Rolle des deutschen Kaisers Wilhelm II. Angesprochen. Der hat es in den Kolonien, anders als Bismarck, hat er in den Kolonien nicht nur Umschlagplätze für Handel, sondern auch Militärstützpunkte gesehen. Was dann auch zur brutalen Niederschlagung der Aufstände von Nama und Herero und zu deren Völkermord geführt hat. Hat Wilhelm II. Das in dieser gründlichen Grausamkeit befohlen? Was hat er davon gewusst? Das untersucht eine neue Studie, die logischerweise die Stiftung Humboldt-Forum beauftragt hat, das sich schon vor und seit seiner Eröffnung ständig Fragen nach der deutschen Kolonialgeschichte stellen lassen muss und wie gut dann eigentlich die Sammlung des Ethnologischen Museums und des Museums für asiatische Kunst in ausgerechnet dieses wiederaufgebaute Schloss passen. Vor der Sendung war der Historiker Jonas Kreinbaum bei mir im Studio. Der hat das alles in einer Studie erforscht, die heute vorgestellt wurde. Herzlich willkommen, Herr Kreinbaum.
Guten Tag.
Bevor wir zu Wilhelm II. Und seinem Berliner Schloss kommen, wo stehen Sie denn eigentlich in diesem Streit, ob Kunst aus ehemaligen Kolonien in einem Zentrum der Kolonialisierung oder in einem wiederaufgebauten Zentrum der Kolonialisierung ausgestellt werden soll?
Ganz grundsätzlich halte ich das für eine ziemlich eigenartige Idee, dass man vor einigen Jahrzehnten auf die Idee kam, dass es eine gute Idee sein könnte, das Berliner Schloss wieder aufzubauen und dann, da es ja ein Symbol der Hohenzollernherrschaft des Kaiserreichs ist mit seinen kolonialen und imperialen Dimensionen, dass man dann auf die Idee kommen könnte, jetzt massenweise Objekte aus kolonialen Kontexten dort auszustellen. Insofern kann ich viel der Kritik, die am Humboldt-Forum geäußert worden ist, durchaus nachvollziehen.
Aber umso besser eigentlich, dass die Sie beauftragen mit einer Studie. Was unbedingt ist denn an kolonialem Programm im Schloss passiert? Also wie wurde da die koloniale Selbstdarstellung von Wilhelm II. Betrieben?
Also ich glaube, da muss man erstmal unterscheiden zwischen zwei Ebenen. Nämlich einerseits, was so die großen Entscheidungen, die die deutsche Kolonialpolitik angeht, betrifft, da spielt das Schloss in meinen Augen nicht so eine zentrale Rolle. Da gibt es andere Ordner, also sowas wie die Berliner Afrika-Konferenz, die findet eben im Reichskanzlerpalais und nicht im Berliner Schloss statt. Aber auf einer eher symbolischen Ebene ist das Schloss schon ein nicht unwichtiger Ort. Und was ich mir vor allen Dingen angeguckt habe, auf dieser Ebene sind diverse Audienzen, die mit kolonisierten Chiefs, würde man vielleicht sagen, und dem Kaiser im Berliner Schloss stattgefunden haben. Und zwei von denen habe ich mir etwas genauer angeguckt.
Was haben Sie da gefunden?
Also die eine Audienz, die ich mir angeschaut habe, da geht es um Friedrich Maharero. Das ist einer, sozusagen der Herero aus Namibia, die genau vielleicht vielen mittlerweile was durch diesen Völkermord sagen. Und der kommt 1896 tatsächlich nach Berlin und kommt aber nicht einfach so nach Berlin, sondern im Zuge so einer großen Kolonialausstellung, die in Berlin im Treptower Park damals stattfindet.
Das war Menschenzoo, ne?
Genau, also eine Reihe auch von Wissenschaftlern bezeichnet das als Menschenzoo und das trifft zumindest ganz gut, was ja ein zentrales Element dabei war, nämlich Menschen aus den Kolonien wurden ausgestellt, im Grunde wie Zootiere.
Und außer als Attraktion, welche Funktion hatten diese Ausstellungen noch? Welche Funktion hatten diese Völkerschauen?
Also ich würde sagen, gerade diese große Kolonialausstellung, da kann man das ziemlich deutlich sagen, die wird nämlich vom Reichskolonialamt, also von der Behörde mitgemacht, die für die deutsche Kolonialpolitik zuständig ist. Und die wollen im Grunde Werbung für den kolonialen Gedanken in der deutschen Bevölkerung schüren. Und die gehen davon aus, dass man besonders viele Zuschauerinnen und Zuschauer anlocken kann, wenn man eben so Völkerschauelemente einbaut. Und deswegen bringen sie aus allen deutschen Kolonien Menschen nach Berlin und stellen sie dort aus. Und wenn man so will, das gelingt, 2 Millionen Berlinerinnen und Berliner besuchen diese Ausstellung innerhalb von wenigen Wochen. Also es ist, ich würde sagen, eine Werbeveranstaltung vorneweg.
Eine Werbeveranstaltung und die trägt aber auch die prägt auch den rassistischen Blick der deutschen Bevölkerung,
genau,
oder?
Unbedingt. Also klar, die Kolonisierten, die da ausgestellt werden, werden eben als in Anführungsstrichen Unzivilisierte, als Leute dargestellt, die den Europäern unterlegen sind. Und das rechtfertigt im Umkehrschluss eben die koloniale Präsenz der Deutschen oder anderer Europäer in den Kolonien, um im Sinne einer Zivilisierungsmission, wie es häufig genannt wird, dann für mehr Zivilisierung in Afrika und in Asien zu sorgen. Das ist sozusagen der koloniale Gedanke der Zeit.
Und die Besucher aus Westafrika, die sind eben dann gekommen im Zuge so einer Völkerschau, haben dann Wilhelm II. Auch die Hand geschüttelt, sind dann aber wieder zurückgefahren und waren ein paar Jahre später an dem Aufstand der Herero beteiligt. Kommen wir zu diesem Aufstand. Eigentlich hat von Trotta, der Generalleutnant, den ja da vor Ort befehligt und hat eben die Herero, tausende von ihnen nach dem Aufstand mit Familien und Rinderherden in die Omaheke-Wüste fliehen lassen, sie dort abgeriegelt und verdursten lassen. Was wusste denn Wilhelm II. Davon?
Also er wusste davon, es ist nicht so hundertprozentig klar, wann er davon erfährt. Das ist so eine Detailfrage, dass nicht so ganz klar ist, wie schnell berichtet Trotha eigentlich und
aber
auf welchem Wege
nach Berlin. Beim Internationalen Gerichtshof geht es natürlich am Ende genau um solche Fragen. Ne? Wie lässt sich so eine Befehlskette zurückverfolgen?
Was in jedem Fall klar ist, ist, also es spricht sehr viel dafür. Erstens, muss man vielleicht als erstes sagen, dass Wilhelm keinen Befehl an Trotha gab, so einen Genozid durchzuführen. Sondern das ist was, würde ich sagen, was in der Kolonie sich erst entwickelt. Womit, also es ist auch kein Gedanke, mit dem Trotha schon in der Kolonie anlandet, sondern das entsteht aus der Art und Weise, wie dieser Krieg läuft. Was natürlich nichts von der Schuld Trothas oder der Deutschen nimmt, dass sie diesen Genozid befehligen. Wahrscheinlich dauert es bis Mitte November, also noch ein paar Wochen nach diesem Befehl, bis in Berlin bekannt wird, dass es diesen Befehl gab. Und erst dann erfährt auch der Kaiser davon. Er muss dann aber im Grunde vom Reichskanzler und vom Generalstabschef aufgefordert werden, aktiv zu werden und diesen Befehl Trothas zurückzunehmen.
Und warum? Weil er ignorant ist oder weil er es eigentlich gut findet?
Das ist eine der großen Streitfragen. Und ich würde auch sagen, ich habe mich sehr lange und intensiv damit beschäftigt. Eine, die sich meines Wissens nach aus den Quellen nicht endgültig klären lässt. Für beide Interpretationen spricht was. Aber das lässt sich im Endeffekt nicht ganz entscheiden. Aber genau, klar ist, er hebt den Befehl dann auf, ob er es jetzt, wie soll man sagen, mit weinendem Auge tut oder okay ist mit dieser Entscheidung, lässt sich nicht endgültig sagen.
Und dann hatte, aber ja, also wir haben es ja gerade gesagt, das Kaiserreich hatte Kolonien in Afrika, aber auch in Ozeanien und in China. Und obwohl dieser Völkermord an den Nama und Herero so grausam war, zeigt ihre Studie, dass diese Kolonie Wilhelm II. Gar nicht so wichtig war. Warum nicht und welche war es denn dann?
Also die Frage des Warums ist, glaube ich, schwer oder vor allen Dingen spekulativ zu beantworten, aber es ist sehr deutlich, aus ganz vielen Quellen können wir das lesen, dass, ich würde sagen, sehr allgemein, die afrikanischen Kolonien und auch die in der Südsee, also im Pazifik, Wilhelm nicht so sonderlich interessierten. Es, also bezeichnend ist, eine Hofdame, die gut informiert ist über das, was am Hof abgeht, schreibt in ihr Tagebuch während dieses Nama- und Herero-Krieges, dass man nach ein paar Wochen eigentlich in Anwesenheit des Kaisers gar nicht mehr über diesen Krieg reden durfte, weil er so, soll man sagen, genervt war von diesem Thema und sich auch gar nicht mehr dafür interessierte. Und das zeigt, glaube ich, ganz gut dieses Desinteresse.
Und Ihre Studie und das, was Sie jetzt herausgearbeitet haben über Wilhelm II. Und über sein Verhältnis zu den Kolonien und das Berliner Stadtschloss, was werfen die denn jetzt für ein Licht auf dieses Ding da in Mitte, das wir haben?
Das hat natürlich eine koloniale Dimension durch diese Audienzen, dadurch, dass es die offizielle Residenz des Kaisers war und er steht an der Spitze des Staates. Natürlich heute dadurch, dass da diese massenweisen Objekte aus kolonialen Kontexten sind. Dennoch würde ich sagen, gibt es zentralere Orte, gerade des Kolonialismus vor 1918. Ich habe ja vorhin schon gesagt, also das Reichskanzlerpalais oder
in der Wilhelmstraße,
das Auswärtige Amt, wo auch das Reichskolonialamt drin sitzt. Das sind sicherlich in Berlin die zentraleren Orte, vielleicht sogar auch der Reichstag. Und generell würde ich auch sagen, in den Kolonien werden wahrscheinlich die wichtigsten Entscheidungen getroffen. Das heißt, also das sind natürlich die zentralsten Orte des deutschen Kolonialismus. Aber es spielt eine Rolle.
Und wenn ich also dann, wenn wir von dem Beitrag vorher kommen, wie eine deutsche Erinnerungskultur an die Kolonialgeschichte aussehen könnte, dann müsste die eben wahrscheinlich auch noch mehr in die Wilhelmstraße gespielt werden, zum Beispiel, als vielleicht nur am Berliner Schloss zu kleben.
Ja, einerseits, und ich glaube, wahrscheinlich ist aber das viel Wichtigere daran, in welcher Breite wir das in der Gesellschaft wahrnehmen und diskutieren. Und da kann ich mir dann eben vorstellen, geht es vielleicht gar nicht zentral um den Ort, sondern mehr um Fragen, wie stark ist das in Schulcurricula verankert, wie präsent ist das in allen möglichen öffentlichen Veranstaltungen, wie stark sehen wir das auf der Straße, sehen wir, wo Kolonialwarenläden waren. Das Thema Straßennamen ist ein Thema, also das halte ich für diese Frage der Erinnerung im Endeffekt für zentraler, als es sozusagen an den Ort des Schlosses zu binden oder der Wilhelmstraße.
Vielen Dank, Herr Kreinborn, für den Besuch.
Sehr gerne, danke.